der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser.
Liebe Zuhörende, liebe Qualitätscommunity, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Qualitätspodcasts, die sich anlässlich des Weltqualitätstags, nämlich From Compliance to Performance, mit dem Thema Compliance und den damit verbundenen Herausforderungen beschäftigt. In einer immer komplexer werdenden Geschäftswelt reicht es oft nicht mehr aus, lediglich den Vorschriften zu entsprechen. Organisationen müssen darüber hinaus Innovation und Leistung anstreben. Die Komplexität fordert uns dabei in vielen Bereichen, nicht nur, aber gerade auch im Qualitätsmanagement. Wer und was helfen uns dabei, Compliance-Prozesse gewinnbringend zu gestalten? Wo gibt es Hürden und wo Stellschrauben? Das möchte ich heute mit meinem Gast besprechen und ich freue mich sehr, mit dir, lieber Michael, eine Perspektive direkt aus dem QM, aus dem Unternehmen zu haben. Herzlich willkommen, Dr. Michael Reiniger von Weidmüller Interface GmbH.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Nathalie. Ja, zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Michael Reiniger. Ich bin von Haus aus Physiker, bin jetzt seit 5 Jahren bei Weidmüller für die Qualität zuständig. Das ist vielleicht die einfachste Beschreibung meiner Aufgabe. Und bin aber kein geborener Qualitäter, sondern ein Seiteneinsteiger. Ich habe unterschiedliche Funktionen von technischen Fragestellungen in Industrieunternehmen gemacht, Entwicklung, Labortätigkeiten, Prüftätigkeiten bis hin zu Produktion und Industrialisierung. War immer ein aktiver Beobachter beziehungsweise auch Nutzer oder Mitgestalter von Qualitätsthemen, aber jetzt seit 5 Jahren verantwortlich für dieses Thema, habe anfänglich einen Seitenblick auf das Thema gehabt. Aber ich sage jetzt, nach 5 Jahren bin ich angekommen, fühle mich als Qualitäter. Daher denke ich, bin ich auch für diesen Podcast bereit.
Sehr schön, schön, dass wir dich dabei haben. Ich darf mal sagen, deine Position heißt Executive Vice President Global Quality Management. Und Weidmüller ist ein deutsches Unternehmen, das sich vorwiegend mit der Verbindungstechnik, Elektronik, Automatisierung beschäftigt. Ihr seid da ein großer globaler Player und auch mit über 6.000 Mitarbeitenden, glaube ich. Genau. Also ein recht großes Unternehmen. Was sind so deine Hauptaufgaben als
Ja, also die, grundsätzlich die Qualitätsorganisation, das Qualitätsmanagement bei uns ist halt in allen, ich nenne das mal, Dimensionen, wie man sie kennt, aufgebaut, dass wir neben einem IMS in der Zentrale in die Stoßrichtung des Kunden ein Customer Quality Management haben, in die Stoßrichtung des Lieferanten ein Supplier Quality Management haben, in Richtung unserer Produkte, Entwicklung und Projektmanagement nennen wir das Produktqualitätsmanagement und dann für alle operativen Bereiche MQM, was für Manufacturing Quality steht. Also wir adressieren hier alle klassischen Funktionen im Unternehmen mit einer, ich nenne mal Spezialfunktion, die aber nicht komplett, ich sage mal, direkt in einer Qualitätsorganisation, also mir direkt untergeordnet ist, sondern wir leben das sehr embedded. Das heißt, da wo es Sinn macht, sind die Qualitätsaufgaben, die Funktion, teilweise halt auch ganze Qualitätsorganisationen in den Bereichen untergebracht, nah an den Prozessen, nah an dem Business.
Ich habe dir jetzt vielleicht, bevor wir inhaltlich einsteigen, habe ich dir mal einen Satzanfang mitgebracht. Und ich lade dich ein, mal folgenden Satz zu ergänzen. Und zwar, Qualitätsmanagement ohne Compliance ist für mich.
Ist für mich, da fehlt was. Compliance-Anforderungen, ob sie nun rechtlicher Art sind oder auch aus anderer Perspektive an uns herangetragen sind, nehmen wir Nachhaltigkeitsaspekte, die in vielen Fällen noch nicht wirklich durch Gesetze geregelt sind, sondern durch Quasi-Anforderungen oder durch unsere Kunden. Das ist ein großer Inputgeber für unsere Anforderungen an unsere Produkte beziehungsweise an unser unternehmerisches Handeln. Bei Weidmüller ist es halt so, dass wir es trennen, die klassische Compliance mehr im Sinne von Revision ist nicht Teil der, ich nenne das mal QM-Aufgaben, sondern wir QM, aber auch eine ganze Menge andere Funktionen, Entwicklung, Produktmanagement und Produktion sind im Bereich der Produktcompliance unterwegs. Also alles, was an Anforderungen gesetzlicher, quasi gesetzlicher oder kundenspezifischer Anforderungen auf das Produkt eingefordert wird, bezeichnen wir darunter und das geht halt in der Breite von der klassischen, den Sicherheitsanforderungen an Produkte, da wir ein elektrotechnisches Unternehmen sind, ist auch da die Spannbreite groß, bis hin zu immer mehr der Software, die wir haben, also Cybersecurity als ein Schlagwort, bis hin aber auch zu den Aspekten der Nachhaltigkeit, also gerade im Bereich Ressourcenschonung und Energie kommen dort immer mehr Anforderungen rein, die wir ein Stück weit mit unseren Kollegen gemeinsam versuchen zu bearbeiten und zu lösen. Neben dieser Themenbreite und das ganze, der ganze Aspekt natürlich auch noch einen internationalen, einen globalen Aspekt. Wir können halt nicht nur auf europäische, deutsche Regeln, Gesetze schauen, sondern da wir global aktiv sind, gelten natürlich auch die Marktzugänge in Asien, in China, natürlich auch in Nordamerika.
Du hast ja schon verschiedene Bereiche auch aufgemacht, ne? Mehr der juristische Bereich, dann auch der Produkthaftungsbereich. Beides ist wichtig, entnehme ich deinen Aussagen. Aber bring es vielleicht auch nochmal auf den Punkt für die Zuhörenden. Warum ist es denn wichtig, dass wir uns auch wirklich intensiv mit diesen Compliance-Themen beschäftigen?
Es ist natürlich wichtig, da es letztendlich Forderungen sind, die eingehalten werden müssen, damit wir im Grunde als Unternehmen auch unsere Produkte verkaufen, vertreiben dürfen. Daher eine, ich nenne das mal fast uralte QM-Aufgabe, dass wir sicherstellen müssen, dass die Produkte, die am Markt sind, den Anforderungen gerecht werden. Ob es nun durch das Design ist oder halt auch durch klassische Produktionsqualität, also dass wir keine Fehler in den Markt bringen. Also daher würde ich mal sagen, tatsächlich eine ureigene Qualitätsaufgabe und daher, ich will mal sagen, eine der Grundfesten eines Unternehmens, was sich mit technischen Produkten sozusagen beschäftigt.
Und hast du auch ein Beispiel, wie weit das bei euch reicht? Also bis wohin muss ich das beachten?
Ja, wie gesagt, es startet natürlich bei der Auswahl, welche der Compliance-Anforderungen sind wirklich relevant. Wie muss ich sie bewerten? Also das heißt, erstmal muss ich sie verstehen. Und wie ich gerade ja schon die Breite, ich nenne das mal inhaltlich, wie aber auch regional aufgemacht habe, ist das eine sehr hehre Aufgabe. Das heißt, das Verstehen der Compliance-Anforderungen, das Bewerten für die Produkte, wo ist es wirklich relevant? Wie können wir als Industrieunternehmen auch auf diese Anforderungen reagieren? Dann halt die Umsetzung. Maßgeblich natürlich anfänglich erstmal in der Entwicklung, wo natürlich auch dann halt die Qualitätskollegen einen der wichtigsten Part haben, dort diese Dinge, die denn wir bei uns in unserem sogenannten Lastenheft der Produkte unterbringen, dass die denn begleitet werden, dass wir teilweise mitmanagen, diese Dinge zu erreichen. Dann nach der Erreichung der Compliance, sage ich, dann halt auch das im Lebenszyklus des Produktes weiter zu beobachten, dass halt entweder durch Änderungen der Regularien oder durch Änderungen an unseren Produkten, unseren Prozessen nach wie vor die Compliance sichergestellt ist. Das ist, wie ich es vorhin schon mal sagte, eine der Kernaufgaben von Crew. Nicht, wie gesagt, überall sind wir die Kompetenzträger, aber wir sind diejenigen, die auf diese Einhaltung achten.
Und was muss ich mir vorstellen bei euch? Wie viele JuristInnen sitzen da mit am Tisch? Jetzt wohl bedacht, wir haben ja gesagt, ihr seid ein großes Unternehmen. Das ist wahrscheinlich in der Übertragung auf KMUs nass geregelt, aber um mal einen Einblick bei euch zu kriegen.
Also wir sind in der Funktion, das ist halt eine sogenannte Querschnittsfunktion, die wir aufgemacht haben, die sich aus verschiedenen Organisationen zusammensetzt, sind wir, jetzt sehe ich Thema erstmal die Ingenieure oder die ingenieursnahen Tätigkeiten auf, so roundabout 20 bis 30 Mitarbeiter, die sich nahezu, ich nenne es mal hauptamtlich mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben natürlich, wie es in einem Unternehmen ist, auch entsprechende Juristen, die uns entweder beratend zur Seite steht. Das sind eine Handvoll, beziehungsweise die unternehmische Compliance, das ist eine ähnliche Größe. Das wird auf ein halbes Dutzend kommen. Es ist halt so, dass die Produktcompliance maßgeblich von dieser ingenieursnahen Funktion betrieben wird. Wir aber tatsächlich in der einen oder anderen Fragestellung unsere Kollegen mit dem anderen Background befragen. So ist es vielleicht ein Verhältnis von vielleicht 1:3 oder so roundabout zwischen Juristen und Ingenieuren.
Um sich da auch durchzufinden, wahrscheinlich muss man ja auch gucken, was ist so für uns die vernünftige Compliance an der Stelle? Also wo kommen wir auf einen guten Weg?
Ja, es ist ein schönes Stichwort, die vernünftige oder die vernünftigste Compliance zu finden. Weil wenn wir natürlich uns Richtlinien, Gesetzestexte, auch Normen, technische Normen anschauen, sind die nicht immer ganz eindeutig, nicht mehr ganz passend für die Produkte. Sie müssen interpretiert werden für unsere Möglichkeiten, für die, was ist Industrie üblich. Das heißt, wenn wir nur die Juristen befragen, dann kriegen wir die typischen Antworten. Das ist zu 100% einzuhalten. Die Frage des Wies wird dann vielleicht nicht mehr ganz so schnell von den Juristen beantwortet. Und das ist dann tatsächlich, fällt in diesen Bereich der Produktcompliance-Organisation, die dann daraus mit einer technischen Bewertung, einer Expertise sehen, wie kann ich es wirklich umsetzen? Was ist wirklich relevant? Was ist nicht relevant in der Richtlinie? Und das führt dann tatsächlich dazu, dass wir, ich sage es mal ganz, ganz offen, vielleicht in einem oder anderen Mal auch in einem Graubereich sind. Ich habe ein Beispiel. Das ist das ganze Thema mit den Beipackzetteln, dass viele Verordnungen, viele Richtlinien, viele Normen erwarten noch, dass Beipacks dabei sind in Papier. Ich hatte es ja schon gesagt, dass wir auch die Nachhaltigkeitsaspekte in diesem Kreis diskutieren und bearbeiten und den Kollegen natürlich dann immer sagen, das können wir doch nicht wirklich mal ernsthaft machen, dass wir so viel Papier mit da reinpacken, was sofort bei unseren Produkten, wenn sie auf der Baustelle in den Industriebetrieben ausgepackt werden, ja in der Regel in den Papierkorb landen. Da sind wir halt teilweise so unterwegs, dass wir sagen, also wenn es nicht wirklich extrem relevante, wichtige Dinge sind, die wir nochmal aufführen müssen, dann verzichten wir mittlerweile, was unter Umständen ein Jurist vielleicht sogar als Compliance-Verstoß sehen würde, wir aber sehen, wir natürlich andere Möglichkeiten haben, dem Kunden, dem Anwender die Informationen zu übertragen, ob es nun über digitale Wege ist oder ähnliches. Und da muss man halt wirklich jetzt immer die Waage finden. Na, was ist vielleicht aus der reinen Rechtssicht heraus mit Sicherheit richtig, auf der anderen Seite aber vielleicht doch ein bisschen zu weit weg von der Realität oder der gelebten Realität, so würde ich sagen.
Meinst du, da hilft dir auch dein Background, also vielleicht mal der erstmal nicht klassische Qualitätsweg oder dann erst der spätere Zustoß in diesen Bereich?
Ganz sicher, Nathalie. Da ich in meiner langen Zeit, wo ich im Grunde sozusagen nur Kollege der Qualitäter war oder Kollege der Qualitätsfunktion war, habe ich an vielen Stellen gedacht, dass wir viele Dinge geregelt haben, die zwar in sich gar nicht verkehrt sind, trotzdem eigentlich nicht gelebt werden. Ja, und das führt halt so weit, dass Personen andere Wege finden, die an den Regeln vorbeigehen. Ich spreche jetzt nur für unternehmerische Regeln, also unsere Prozessbeschreibung und Arbeitsanweisung, weil sie sehen, es behindert sie. Und ich glaube, dass Qualitätsmanagement insgesamt bisher auf diesem Auge nicht ausreichend hingeschaut hat, dass diese nennen wir es mal Parallelwelt oder diese informale Organisation dort unterwegs ist. Man hat lange Zeit versucht, denn immer höhere Grenzen aufzuziehen, immer mehr Detaillierung in die Prozessbeschreibung reinzubekommen, also die Grenzen näher zu ziehen. Was hat dazu geführt, dass der Erfindungsreichtum, die Agilität der Kollegen, der Projektleiter immer größer würde an gewissen Dingen, die vielleicht auch wirklich nicht sinnhaft sind, auch dran vorbeizugehen. Und eine der vielen Maßnahmen am Anfang, als ich in diesen Job eingetreten bin, war tatsächlich die Frage zu stellen, glauben wir, dass unsere Anweisungen, Prozessbeschreibungen tatsächlich eingehalten werden? Also die klassische Effektivitätsfrage gestellt. Dann aber auch die Qualitätskollegen mit dem Blickwinkel, guckt euch an, warum machen die das eigentlich? Warum arbeiten sie an diesen internen Regeln vorbei, um ein Stück weit Verständnis zu kriegen. Es ist ja so, dass ein Projektleiter, der vielleicht der EMPB ist noch nicht da, trotzdem schon eine weitere Bemusterungscharge bei einem Lieferanten bestellt, weil er einfach schnell ist, weil wir auch alle davon ausgehen, dass der EMPB und alle Anforderungen, die wir an unseren Lieferanten da haben, mit Sicherheit gut ist. Formal hätte es eigentlich geheißen, der EMPB muss abgezeichnet werden. Wir hätten dadurch vielleicht 2 Wochen verloren oder 1 Woche, wenn irgendjemand noch im Urlaub ist. Das sind ja alle diese Nickeligkeiten, die in den Prozessbeschreibungen am Monat nicht zu finden sind, dass ein Unternehmen ja ein lebender Organismus ist. Und dann hat er halt schon bestellt. Und da können wir uns natürlich darüber aufregen oder wir können es verstehen. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass alle Handelnden, also die Kollegen, die unter Umständen halt auch an diesen Prozessen vorbei arbeiten, wir aber auch die Qualitäter, genau verstehen, was da eigentlich läuft. Mit, ich sag mal, immer auf das Risiko und das unternehmerische Risiko zu schauen. Und solange wir halt in Richtung, ich nenne das mal, Produktrisiken am Markt sauber unterwegs sind und Abläufe, die wir uns selber auferlegt haben, vielleicht so weit dehnen beziehungsweise jetzt auch öffnen, bin ich als Qualitätsleiter bei Waldmüller auch mehr als zufrieden und glücklich und sage immer, es kommt hier mehr auf den Content an und nicht unbedingt auf Erfüllung von Formalisten.
Also dass die Effizienz stimmt, am Ende dann eben auch die Leistung. Das haben wir gehört, also dieses From Compliance to Performance auch immer im Blick zu haben, wo ist es vielleicht eine Überregulierung? Ich höre das immer wieder im Netzwerk. Ich finde es auch schön, wie du das gerade wieder beschrieben hast. Also wo kriegen wir da auch so das Vernünftige rein? Natürlich immer mit der Abwägung. Es gibt Dinge, die müssen wir einfach gerade halten. Da geht auch kein Weg daran vorbei, auch keine. Also da braucht es auch die Regulierung. Aber es braucht auf der anderen Seite die gelebten Prozesse. Womit helft ihr euch, um die Prozesse ins Leben zu kommen? Stichwort auch Digitalisierung und Einsatzmöglichkeiten von womöglich KI. Was gibt es da bei euch an Entwicklungen?
Vielleicht ganz einfach Denkweise. Ich sage, wenn wir an einer Stelle mit einem Mitarbeiter, mit einem Qualitätsmitarbeiter über, darf ich hier jetzt weitermachen oder nicht, oder ist der Punkt abgehakt in der Checkliste oder nicht, diskutieren kann, dann ist da natürlich der Menschfaktor mit dabei. Wenn es so sehr, sehr wichtig ist, dass dieser Prozessschritt eingehalten werden muss und dann nur abgehakt werden kann, wenn ein gewisser Content abgeliefert worden ist, eine bestimmte Qualität, dann sollte ich es digitalisieren. Also sprich, um es einfach auszudrücken, mit dem Computer diskutiert typischerweise keiner. Da lässt sich mich nicht mit sich diskutieren, außer ich korrumpiere. Da gehe ich aber jetzt mal nicht von aus, dass wir hier auch Hacker im Haus haben, die Workflows manipulieren. Aber das ist eigentlich die Stoßrichtung im EMS, wo wir sagen, Prozesse, die uns, wo hohe Risiken sind, die uns sehr, sehr wichtig sind, dass sie wirklich eingehalten werden, zusehends mehr und mehr in digitalisierte Workflow und ähnliche Dinge zu überführen, um da, ich nenne das mal, den Schlupf denn doch sein zu lassen. Auf der anderen Seite Dinge, wo wir sagen, das sind eher Hilfestellungen, tatsächlich auch anders zu begreifen. Das heißt, dass wenn wir in Prozessen Know-how unterbringen, dann müssen wir es auch so verstehen. Das heißt auch, dass der Qualitätsmitarbeiter das als Empfehlung sieht und nicht als Zwang. Das Stichwort KI kann da vielleicht helfen, aber das würde ich jetzt nicht für die internen Prozesse erstmal sehen. Also wenn ich über Compliance nachdenke, nur mal ein Beispiel für die Regelung von außen. Wir hatten gestern noch einen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit und eine Abschätzung eines sehr erfahrenen Mitarbeiters war, in den nächsten 2 Jahren werden wir wieder 30.000 Seiten zu lesen bekommen. Die Frage ist halt, wie geht man daran? Und ich stelle mir halt auch immer die Frage, Waldmüller, das Glück der Größe, dass wir an vielen, vielen Stellen Mitarbeiter haben, die sich mit diesen Themen auskennen. Schauen wir auf einen klassischen KMU, der letztendlich irgendwann auch mit allen diesen Anforderungen auch malträtiert wird. Da stelle ich mir die Frage, wie soll das funktionieren? Er kann sich natürlich von außen Unterstützung holen. Auf der anderen Seite, ob dann der außenstehende Berater einem auch wirklich die richtige Lösung serviert, so wie ich es gerade sagte, die auch für das Unternehmen passt, ist auch immer fraglich. Vielleicht ist da irgendwann mal tatsächlich eine KI da, die, ich will nicht sagen wie ChatGPT, irgendetwas durchliest und es auf den Kern bringt und sagt, das ist relevant für euch oder nicht. Das wäre mit Sicherheit eine maximale Hilfestellung. Auf der anderen Seite vielleicht eine andere maximale Hilfestellung wäre, wenn vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Papier erzeugt wird. Ne? Aber das ist, wie gesagt, so eine Seitenbemerkung. Grundsätzlich zum Thema KI in den Prozessen, mein Traum, auch schon vor meiner Zeit als Qualitäter, war KI tatsächlich in Fertigungsprozessen für das Thema Überwachung einzusetzen, gerade mit dem Blick auf visuelle Kontrolle, weil das ist an vielen Stellen nach wie vor immer noch State of the Art, dass das Mitarbeiter im Bereich der Qualitätssicherung oder an anderer Stelle halt visuell sich das Ergebnis der Fertigungsprozesse, selbst wenn die hochautomatisiert sind, anschauen müssen. Weil viele der Merkmale, viele der Dinge, die dort entdeckt werden, erstmal im klassischen Sinne eine Bildverarbeitung vielleicht nicht sieht, weil das ich muss ja alles, was ich an der klassischen Bildverarbeitung als Merkmal beibringe, ja vorher einmal vorgedacht haben und entsprechend in allen Wägbarkeiten und Unwägbarkeiten des Fertigungsprozesses beschrieben haben. Da ist meine große Hoffnung, dass KI uns hilft. Wir haben viele Projekte da schon am Starten oder am Laufen. Leider noch nicht wirklich mit einem 100% Erfolg, aber das ist, sehe ich als einen der wichtigsten Fortschritte, die wir da machen können, um tatsächlich diese, ich muss es durchaus auch sagen, lästige Tätigkeit, ne, wenn wir in der Fertigung der Kollege, der in der Wecker-Selbstprüfung die Sichtkontrolle macht und die Produkte von allen Seiten anschauen muss, ob er Fehler findet, die der Prozess vielleicht doch nicht eindeutig mit rausgebracht hat, dann glaube ich, würde das zu einer enormen Entlastung von einer ungeliebten Tätigkeit führen.
Und dann sprechen wir vielleicht im Podcast nochmal genau über das Thema, wenn ihr da den Weg weiter bereitet habt. Das ist, glaube ich, echt nochmal ein spannendes neues Fenster. Ich will vielleicht nochmal zurückführen, du hast gerade gesagt, das ist natürlich auch sehr schwierig, gerade wenn man auch nicht die Ressourcen in der Form vielleicht im Haus hat oder die noch nicht aufbauen kann. Kannst du dich zurückerinnern, wie war das für dich so die ersten Male, als du vielleicht vor so einem Papierstapel an Anforderungen standest und wie blickst du jetzt drauf?
Ja, also da ich Techniker bin und kein Germanist, sage ich, ist das natürlich vielleicht eher die Last, obwohl man sich natürlich mit der Zeit auch an das Lesen von Richtlinien und Normen gewöhnen kann. Trotzdem sage ich auch da, es ist kein schönes Unterfangen für die meisten Menschen nicht, sich auf geschriebene Texte zu konzentrieren und daraus entsprechend die Schlüsse zu ziehen, was sind wichtig für mich. Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, so würde ich das mal sagen. Ja.
Das macht vielleicht auch ein bisschen Mut. Also ich glaube, wenn man weiß, es geht anderen erstmal auch so. Du hast ja auch gesagt, womöglich gibt es bald auch andere Unterstützungsmöglichkeiten, die einem so über das Erste helfen. Und wenn ich dir zuhöre, merke ich ja auch, wenn man dann sieht, was für einen Gewinn man daraus ziehen kann und dass diese Übertragung schafft, dann fällt vielleicht auch der erste gebrochen ein bisschen leichter. Und ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich finde sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst als unser Gast, Michael, und für deine eindrücklichen Schilderungen hier.
Ja, also erstmal recht herzlichen Dank nochmal, Nathalie, dass die DGQ mir die Möglichkeit gegeben hat, mal meine freien Gedanken, so würde ich sie mal nennen, auch hier zu teilen, die vielleicht nicht die klassische Qualitätssicht an der einen oder anderen Stelle immer widerspiegelt. Aber das ist, glaube ich, vielleicht auch der eine Grund gewesen, warum man mich mal gefragt hat. Nochmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das hier teilen durfte. Und ich hoffe auch, dass es ein Feedback dazu gibt. Auch spätestens sehen wir uns auf der DGQ-Veranstaltung in Frankfurt.
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörenden, fürs Einschalten. Wir hoffen, auch Sie haben wir ein bisschen abgeholt mit diesen Einblicken. Vielleicht hatten Sie das ein oder andere Aha-Erlebnis. Vielleicht haben Sie sich auch wiedergefunden. Und ganz im Sinne des Weltqualitätstags lassen wir uns gerne gemeinsam weiter an der Sache dranbleiben. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie Ihre Gedanken, Anregungen oder Kritik mit uns teilen zu dieser Folge und treten Sie dazu dann gern mit uns in Kontakt auf den DGQ-Social-Media-Kanälen, im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
Tschüss.